Ihr dürft Platz nehmen, dürft euch hinsetzen. Schön, dass ihr da seid. Manche von euch sehen so aus, als ob sie frisch aus dem Urlaub kommen. Ganz frisch und motiviert. Das ist natürlich schön. Ich war auch noch mal 2 Tage in Brüssel, einen Freund besuchen und ich habe eine neue Leidenschaft kennengelernt. Diese kleine City-Roller, vielleicht kennt ihr die mittlerweile auch schon. In Nürnberg gibt es jetzt auch seit einigen Tagen. Wir sind 2 Tage lang durch Brüssel gelaufen und ich habe am Schluss auf meine Uhr geguckt, wie viele Schritte ich denn gemacht habe und ich hatte genau 3000 Schritte. Normal sind bei so einer Städtetour 15.000, aber man muss heutzutage nicht mehr laufen und es ist auch vorteilhaft und ich hoffe, dass ihr auch einen schönen Urlaub hattet, wenn ihr im Urlaub wart und wenn ihr noch nicht im Urlaub wart, hoffe ich, dass ihr noch eine gute Zeit habt und euch auch ein bisschen ausruhen kann. Das ist ein bisschen die Herausforderung, finde ich, für mich als Pastor, weil ich weiß genau, dass einige von euch hier drin sitzen heute und ihr seid frisch und motiviert und ihr seid aus dem Urlaub und ich weiß auch, dass manche hier drin sitzen heute, die einfach mit dem Leben gerade kämpfen, wo einfach schwierig ist. Ich glaube und ich hoffe, dass heute, wenn wir uns wieder 1. Samuel 17 angucken, was für alle in dem Raum dabei ist und da mag ich Gott einfach bitten, dass er dabei ist und dass er dich auch anspricht in dem Raum, egal wo du heute herkommst und egal was heute oder die letzten Wochen passiert ist. Also lasst uns zusammen beten und dann gehen wir zu 1. Samuel 17. Jesus, danke, dass egal wo wir jetzt herkommen, körperlich oder geistig oder emotional, dass wir jetzt alle hier ankommen dürfen, Jesus, und alle von deinem Wort hören dürfen. Und so bitte ich dich, dass du uns ansprichst. Sprich zu mir, sprich durch mich, sprich zu uns. Und hol uns ab in der Situation, in der wir uns gerade befinden. Und ermutige uns tief. In Jesu Namen. Amen. Amen. Wir machen gerade eine kleine Sommerserie, die Kunst, Riesen zu besiegen, aus 1. Samuel 17. Und wir schauen uns an, wie David damals diesen Goliath zu Fall gebracht hat. Und wir haben letzte Woche schon ein bisschen darüber geredet, dass die erste Herausforderung, die David hatte, war nicht Goliath selber, sondern die erste Herausforderung war die Menge, die vor ihm stand. Da war die Menge, die dieses Gruppendenken entwickelt hat und diese Gewohnheit, 40 Tage einfach zuzuschauen, wie dieser Riese Goliath vorkommt und Israel beleidigt und den Gott Israels beleidigt. Und wir haben uns überlegt, wie wir dieses Gruppendenken und diese Gewohnheit überwinden können und uns, wie David es getan hat, wie wir vorschreiten können und diesen Schritt tun können. Und ich bin mir sicher, dass manche von euch, die letzte Woche hier gesessen sind, aus dieser Predigt rausgegangen sind und einfach auch entmutigt waren. Ich ein Riese besiegen, ich mich gegen Gruppendenken durchsetzen, ich Gewohnheiten überwinden, das schaffe ich doch alles nicht. Wie soll ich jemals einen Riesen besiegen? Ich, der so viele Probleme in der Vergangenheit hatte, der so viele Kämpfe hatte, der vielleicht unter Krankheit und Trauer leidet. Und du redest dir ein, dass Riesen besiegen nicht für dich ist. Vielleicht sagst du, es ist nicht mehr für mich. Ich bin jetzt in Rente, ich bin jetzt zu alt, mein Leben will ich jetzt ausklingen lassen. Und du sagst, Riesen besiegen ist nicht für dich. Ich glaube, wir reden uns oftmals selbst ein, dass wir mit unserer Geschichte es nicht schaffen können, Riesen zu besiegen. Und wenn wir es nicht selbst sind, die uns das einreden, dann kommen andere. Du Riesen besiegen, du große Probleme angehen. Genau das war die Situation, in der sich David befindet, als er zu Saul kommt. Da lesen wir in 1. Samuel 17, Vers 31 und da heißt es, es sprach sich herum, dass sich David so eingehend nach der Belohnung erkundigt hatte. Man berichtete es auch Saul und er ließ ihn zu sich rufen. Mein König, sagte David, lass dich von diesem Philister nicht einschüchtern. Ich werde mit ihm kämpfen. Da haben wir mal eine Person, die glaubt, sie kann Riesen besiegen. Und dann die Antwort von Saul. Unmöglich. Unmöglich. Das kannst du nicht. Du bist ja fast noch ein Kind und er ist ein Mann, der von Kind auf mit den Waffen umgeht. Wunderschöne Konstruktion hier in diesem Text. Du bist ein Kind und er ist ein Mann, der seit Kindheit mit Waffen umgeht. Du bist doch so jung, es ist unmöglich für dich, du kannst es nicht. Und genauso wie du vielleicht Menschen in deinem Leben haben, die sagen, das schaffst du nicht, das schaffen wir nicht. So hat der David diese Person Saul, der sich zwischen ihm und Goliath stellt und sagt, nein, du schaffst das nicht. Und die Frage ist, was, wenn die Sauls der Welt zu uns kommen und uns im Weg stehen oder wenn wir selber der Saul sind? Und wenn wir uns einreden, dass wir doch keine Riesen besiegen können oder keine Riesen mehr besiegen können. Lasst uns weiterlesen, wie David antwortet. Vers 34, da sagt er, mein König, als ich die Schafe meines Vaters hütete, da lernen wir wieder, wo David eigentlich herkommt. David ist kein Krieger, er ist kein Kämpfer, er ist nicht der, der schon lange auf dem Kampffeld wohnt, er ist auch nicht der, der eine perfekte Schwertkampfausrüstung hat. Sondern der David, der ist der, der mit den Schafen auf dem Feld war. Tag ein, Tag aus. Die Sonne brennt von oben auf seine weiße Haut. Sonnenbrand, Schweiß, Mücken überall. Und er ist da, um auf die Schafe aufzupassen. Und das auf die Schafe aufpassen wäre vielleicht gar nicht so ein großes Problem, wenn er nicht wüsste, dass auf der anderen Seite, nur wenige Kilometer weiter, seine Brüder, seine Cousins, all seinen Verwandten und seine Freunde an der Kampfeslinie stehen und die größte Ehre erfahren. Es ist eine Ehre, für sein Land kämpfen zu können. In dieser Kultur war das was ganz Besonderes, für dein Land kämpfen zu können. Und David sieht die anderen, wie sie erfolgreich oder wie sie in den Krieg ziehen und dadurch Ehre erfahren, allein durch das in den Krieg ziehen. Und er selber verpasst das wahre Leben. Er verpasst die Möglichkeit, er verpasst die Ehre. Er ist nur auf dem Schafsfeld, Tag ein, Tag aus. Könnt ihr euch vorstellen, wie er mit seinem Stock auf einem Stein sitzt und einfach drüber nachdenkt, wie sein Bruder gerade sein Schwert schwingen muss, von rechts nach links und einen nach dem anderen besiegt und wie er sich vorstellt, wie sein Bruder heimkommen wird und er wird einen Ehrenkranz kriegen und eine Krone auf den Kopf und ein Tuch um sich herum, weil er ist was Besonderes. Und da sitzt er auf seinem Stein, verpasst das Leben. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Satz, mein König, als ich die Schafe meines Vaters hütete. David weiß, wo er herkommt. Er weiß die Zeit, durch die er gegangen ist. Und es war keine einfache Zeit für ihn, sondern er hat verpasst. Und ich glaube, oftmals geht es uns doch auch so, dass wir in Situationen sind, wo wir denken, wir verpassen. Aber ich sehe meinen Bruder, ich sehe meine Freunde, ich sehe andere Personen, die Erfolg haben, die nächste Schritte gehen und selber steckt man fest. Mein König, als ich die Schafe meines Vaters hütete, und jetzt geht es weiter, kam es vor, dass ein Löwe oder ein Bär sich ein Tier von der Herde holen wollte. Und dann lief ich ihm nach, schlug auf ihn ein und rettete das Opfer aus seinem Rachen. Bären, Löwen. Und wenn er sich wehrte und mich angriff, packte ich ihn an der Mähne und schlug ihn tot. Mit Löwen und Bären bin ich fertig geworden. Diesen unbeschnittenen Philister soll es nicht besser ergehen. Er wird dafür büßen, dass er der Herr des lebendigen Gottes verhöhnt hat. Der Herr hat mich vor den Krallen der Löwen und Bären geschützt. Er wird mich auch vor diesem Philipper beschützen. Gut, sagte Saul, kämpfe mit ihm und der Herr wird dir beistehen. Als David die Schafe gehütet hat, kam es ihm bestimmt oft so vor, als würde er das Leben verpassen. Als würde er die Ehre verpassen, als würde er alles verpassen, was die anderen Personen erleben. Aber der David stellt hier was sehr, sehr Wichtiges fest. Was er damals auf dem Schafsfeld, auf der Weide miterlebt hat, war nicht ein Verpassen des Lebens, sondern es war das Trainingslager des Lebens für ihn. Nicht das Verpassen des Lebens, sondern das Trainingslager des Lebens. Weil er saß nicht nur auf diesem Stein Tag ein, Tag aus, sondern die Wölfe kamen und die Bäre kamen und die Löwen kamen. Und David war nicht depressiv auf seinem Stein, sondern er stand auf und hat versucht, seine Schafe zu retten. Er hat mit den Löwen und mit den Bären gekämpft. Er hat seine kleine Steinschleuder immer wieder ausgepackt und er hat trainiert und er hat trainiert. Steine vom Boden aufgesammelt, in die Steinschleuder rein und vielleicht anfänglich versucht, andere Steine zu treffen. Einen großen Stein und einen kleineren Stein und noch einen kleineren Stein. Und er konnte genauer und genauer schießen mit dieser Steinschleuder. Er konnte besser und besser umgehen damit. Und als dann die ersten Wölfe kamen, Treffer. Als die Löwen kamen, als die Bären kamen, Treffer. Er hat gelernt in dieser Zeit, weil es war nicht ein Verpassen des Lebens, sondern es war ein Trainingslager des Lebens, in dem sich David hier befunden hat. Und das versteht er. Er sagt, ich bin durch ein Trainingslager gegangen. Ich habe mit so vielen verschiedenen Tieren gekämpft. Ich kann auch mit der Hilfe Gottes diesen Goliath angehen. Wir sehen oft den Erfolg von Menschen. Wir sehen, wie der David vom Goliath stand und wie er ihm den Stein in den Kopf getrümmert hat. Aber wir sehen nicht, was diese Menschen zum Erfolg geführt hat. Wer von euch kennt die Beatles? Zeig mal. Beatles. Okay, gut. Bin ich ja mal froh. Auch die junge Generation. Gustavo, kennt man die Beatles? Ja, kennt man, oder? Okay, sehr gut. Die Beatles kennt man, ja? Man kann wahrscheinlich sogar die Namen sagen von denen, die in der Band spielen. Man kennt die Songs. Heute Morgen habe ich mir erst wieder Hey Jude angehört. Und ich liebe es. Ich liebe ihnen zuzuhören. Und jeder schaut auf die Beatles und merkt, das sind die Erfolgreichen, das ist die Band, die es so weit geschafft hat. Und was man aber nicht sieht oftmals, ist, wie Bands wie die Beatles es geschafft haben, dass sie die Beatles werden. Wie haben die Beatles es geschafft, die Beatles zu werden? Heute würden sie dir erzählen, sie waren vor viele Jahre in einem Trainingslager. Damals haben sie eine Person kennengelernt von in den 60er Jahren, die in Hamburg einen Club hatte, eine Partymeile, irgendein Club. Und dieser Mann hat gefragt, ob die Beatles nicht bei ihm im Club spielen können. Und aus einmal wurde zweimal und aus zweimal wurde dreimal. Und sie waren da den ganzen Sommer und das ganze Jahr über. Von 1960 bis 1964 haben sie 120 Mal in diesem Club gespielt. Jeden Tag, 7 Tage die Woche, 8 Stunden jeden Tag gespielt. Sie sagen, sie sind oft erst nachts um 1, 2, 3 nach Hause gekommen. Stell dir das mal vor, die meisten Bands, wir haben ja einige Bandspieler, die meisten Bands, die proben vielleicht 1 Stunde, 2 Stunden, 3 Stunden die Woche und dann hat man Auftritt, vielleicht 1 Stunde, 2 Stunden, 3 Stunden die Woche. Die Beatles haben vor 4 Jahre lang 8 Stunden gespielt. Jeden Tag. Und sie sagen, das war damals keine Audienz, die ihre Musik zu schätzen wusste. Das war nicht eine besonders tolle Akustik in dem Raum. Es war einfach nur gespielt, 8 Stunden jeden Tag für 4 Jahre. Und sie sagen, das war das Trainingslager. Als sie danach nach Liverpool zurück sind, sagen sie, haben sie ihre Identität gefunden. Da wussten sie, wer sie sind. Sie haben ihren Stil gefunden. Dann waren sie die Beatles. 4 Jahre lang, 8 Stunden jeden Tag geübt. Malcolm Gladwell hat daraus und aus vielen verschiedenen Menschen, die sich angeschaut haben, die viel Erfolg hatten in ihrem Leben, die 10.000-Stunden-Regel ausgearbeitet. Die 10.000-Stunden-Regel besagt Folgendes. Es dauert 10.000 Stunden der Übung, bis du Experte bist. 10.000 Stunden der Übung machen dich zum Experten. Das ist, was die Beatles hatten. Sie hatten circa 10.000 Stunden der Übung und sie wurden daraus Experten. Malcolm Gladwell hat sich sehr, sehr viele verschiedene Menschen angeschaut und er geht zum Beispiel an die Geschichte von Bill Gates und er fragt sich, was macht Bill Gates so erfolgreich? Er sagt, er war zur richtigen Zeit an der richtigen Ort, das ist ganz klar. Er hatte Zugriff zu den ersten Computern, er war an der Universität, wo er immer rein durfte. Aber weil er Zugriff hatte zu diesen ersten Computern, konnte er jede Nacht, die ganze Nacht, für viele Jahre damit verbringen, zu programmieren. Ganz am Anfang dieser Karriere hat dieser Bill Gates
seine 10.000 Stunden gearbeitet, trainiert, geübt, programmiert. Wenn du erfolgreiche Geigenspieler anguckst, erfolgreiche Musiker. Es ist eine Regel, die Studien gefunden haben. Es dauert circa 10.000 Stunden, um ein Experte in einem gewissen Fach zu werden. Bei Musikern hat man das sogar festgestellt, man braucht ein gewisses Level von Talent, das ist ganz klar. Aber ab einem gewissen Level vom Talent ist der Weltklasse-Typ von dem, der vielleicht in Reihe 1000 steht, der Unterschied, wie oft und wie lang und wie viel diese Person geprobt hat. 10.000 Stunden der Übung machen dich zum Experten, machen dich zum Spezialisten. Ich glaube, dieser David hatte 10.000 Stunden der Übung, 10.000 Stunden des Steineschwingens, 10.000 Stunden des Bärenserlegens, des Löwenserlegens, 10.000 Stunden der Übung, und der David war ein Experte. Es war kein Zufall, dass er den Goliath genau dort getroffen hat, wo er ihn getroffen hat, sondern das Trainingslager seines Lebens. Während er vielleicht gedacht hat, er verpasst das wahre Leben, hat ihn das Trainingslager des Lebens für die größeren Aufgaben des Lebens ausgestattet. Als ich diese 10.000-Stunden-Regel zum ersten Mal gelernt habe, ich weiß nicht, was sie in dir macht, aber für mich ist diese Regel eine Mega-Motivation. Einfach nur nochmal zu sagen, Tim, du bist nicht angekommen, Tim, du bist nicht fertig, sondern geh und üb. Stell dich mal in dein Büro und predige mal oder überleg mal oder mach nicht nur deine täglichen Aufgaben, die du machen musst, sondern üb, setz dich hin und streng dich an und üb, üb, üb. 10.000 Stunden der Arbeit. Ich hoffe, dass es für dich das Gleiche auslöst. Vielleicht sagst du auch noch, hey, ich habe gar keine 10.000 Stunden mehr vielleicht. 10.000 Stunden sind 20 Stunden die Woche für 10 Jahre lang. 20 Stunden die Woche für 10 Jahre lang. Oder 10 Stunden die Woche für 20 Jahre lang. Oder 5 Stunden die Woche für 4 Jahre lang. Die 10.000 Stunden, die dich zum Experten machen. Scheint so, als hat David das Leben verpasst. Aber ich glaube, er hat zu der Zeit diese 10.000 Stunden der Übung, 10.000 Stunden Trainingscamp gehabt, die ihn ausgestattet haben für das, was später kam. Es geht in unserem Text weiter, Vers 38. Und da heißt es, er gab ihm seine, also jetzt ist wieder dieser David und Saul zusammen, okay? Wir sind wieder mit David und Saul, und David hat gerade gesagt, hey, ich hatte 10.000 Stunden Übung, lass mich kämpfen, und Saul sagt, gut, kämpfe mit ihm, der Herr wird dir beistehen. Und dann sagt er, und dann Saul, er gab ihm seine eigene Rüstung, zog ihm den Brustpanzer an und setzte ihm den bronzenen Helm auf. David hängte sich das Schwert um und machte ein paar Schritte, doch er war es nicht gewohnt. Ich kann darin nicht gehen, sagte Saul. Ich habe noch nie eine Rüstung getragen. Und er legte alles wieder ab und nahm seinen Hirtenstock. Und im Bachbett suchte er 5 glatte Kieselsteine und steckte sie in seine Hirtentasche. In der Hand hielt er seine Schleuder und so ging er dem Philister entgegen. David weiß, dass er sein Instrument, dass er seine Waffe benutzen muss. Weil mit der hat er geübt, mit der hat er die 10.000 Stunden Übung bekommen. Passiert es nicht so oft in unserem Leben auch, dass wir andere Menschen sehen, wie andere Menschen kämpfen und wie andere Menschen Riesen besiegen, und wir denken, genau so wie diese Person Musik macht oder predigt oder arbeitet oder Kinder erzieht, genau so muss ich auch Kinder erziehen. Gib mir deine Rüstung, gib mir dein großes Schwert. Und in Realität, und das sehen wir hier, ist es nicht gut für uns, uns nach dem zu sehnen, was andere haben, die Waffen, die andere haben, sondern für uns ist es immer wieder wichtig, wie es für David wichtig ist, zurückzugehen und zu sagen, was sind die Dinge, die Gott mir gegeben hat, was sind die Erfahrungen, die ich selber habe. Und dann kommt ein Schreimatch. David geht heraus und er läuft auf Goliath zu, und ihr könnt es selber nachlesen in der Bibel, dann schreien sie sich gegenseitig Ausdrücke und entgegen. Goliath schreit, du halbwüchsiger Schönling, so ein bisschen wie vor einem Boxkampf, wenn die Boxer anfangen, sich gegenseitig zu beleidigen. Oder ich weiß nicht, ob ihr das in Neuseeland kennt, wenn man da Rugby spielt, dann stellen sich die Spieler ja auch voreinander hin und sie machen einen kleinen Tanz. Huah! Und dann probieren sie irgendwie Grimassen zu ziehen und so schrecklich wie möglich. Aber ich habe zum ersten Mal gesehen, aber ich dachte, was machen die Typen? So war das ungefähr, Schreimatch, und sie haben sich gegenseitig angegangen und dann haben sie angefangen zu kämpfen. Vers 48. Goliath ging vorwärts und kam auf David zu. David lief ihm entgegen, griff in seine Hirtentasche, holte einen Stein heraus, schleuderte ihn und traf den Philister am Kopf. Und der Stein durchschlug die Stirn und Goliath stürzte vornüber zu Boden. Ohne Schwert, nur mit Schleuder und Stein hatte David ihn besiegt und getötet. Da haben wir jetzt also diesen Goliath-Moment. David mit seiner Schleuder, er holt aus und er trifft Goliath an der perfekten Position und Goliath fliegt um und er ist tot. David weiß, wo sein Training nutzbar ist. Wir reden viel über David als den Außenseiter. Aber wisst ihr was? David war in diesem Kampf gar nicht der Außenseiter. Ich spiele sehr gern Schere, Stein, Papier. Ich nenne mich selber sehr gern den König des Schere, Stein, Papier. Schere, Stein, Papier ist ja ein Glücksspiel. Also kennt alle Schere, Stein, Papier, ja? Schere, Stein, Papier, ohne Brunnen natürlich. Und du wählst eins aus und du hoffst, dass du per Glück gewinnst. Aber Schere, Stein, Papier ist tatsächlich gar kein Glücksspiel. Die Menschen, die in, also kein Witz, es gibt Schere, Stein, Papier Weltmeisterschaften. Krass, oder? Kann man sich gar nicht vorstellen. Da stehen Leute voneinander dran, machen Schere, Stein, Papier. Und man denkt, dass der, der gewinnt, wahrscheinlich der ist, der einfach am meisten Glück hatte. Aber in Wirklichkeit liegt hinter Schere, Stein, Papier ganz, ganz arg viel Strategie. Lest euch das mal durch. Geht mal ins Internet und schreibt rein in Google Strategie, Schere, Stein, Papier. Und ihr werdet feststellen, dass keiner der Moves, der Ausdrücke, die diese Schere, Stein, Papier Weltmeister machen, Zufall ist. Sondern sie sitzen alle daheim und sie schreiben sich eine genaue Reihenfolge auf, die wissenschaftlich durchdacht ist, und lernen diese Reihenfolge auswendig und dann gehen sie in ihr Turnier und sie machen genau diese Reihenfolge, die sie sich durchdacht haben. Kann man sich nicht vorstellen, oder? In Englisch ist es zum Beispiel erwiesen, in Deutsch ist es nicht so, weil die Reihenfolge ein bisschen anders ist. In Englisch heißt das Ganze Rock, Paper, Scissors. Und in Englisch ist es erwiesen, dass ca. 70% der Personen, mit denen du Rock, Paper, Scissors spielst, als allererstes Rock machen. Das heißt, weil Rock, der Stein, als erstes genannt ist, geht psychologisch irgendwas in den Köpfen von den Menschen los und es heißt Rock, Paper, Scissors und sie werden 70% der Zeit Rock machen. Das heißt, wenn ihr das nächste Mal in Englisch spielt und ihr macht Paper, könnt ihr auch der König des Schere, Stein, Papier sein. Es gibt ein paar einfache Regeln, die dich zum König des Schere, Stein, Papiers werden lassen. Es sind nicht alle gleich. Schere ist nicht gleich Schere und Stein ist nicht gleich Stein und Papier ist nicht gleich Papier. Und genauso war das damals in der Zeit der Kriegsführung. Es gab verschiedene Arten von Kämpfern. Wie die Schere, Stein, Papier. Damals gab es Reiter, es gab Schwertkämpfer und es gab die Schützen. Was war Goliath? Schwertkämpfer, genau. Goliath war der Schwertkämpfer und Schwertkämpfer sind gut gegen Reiter, weil sie können dann dieses Pferd angehen und die Pferde sind nicht so mobil, wie jetzt ein Schwertkämpfer vielleicht ist. Das heißt, ein Schwertkämpfer gewinnt sehr wahrscheinlich gegen Reiter. Reiter gewinnt sehr wahrscheinlich gegen einen Schütze, weil er sehr wendig ist und nach rechts und nach links und er kann schnell auf diese Schützen losgehen. Und die Schützen gewinnen gegen die Schwertkämpfer. Es ist eigentlich klar damals, das ist wie bei Schere, Stein, Papier. Du hast gewisse Soldatenarten, die gegen andere gewisse Soldatenarten stärker sind. Wenn David also auf dieses Kampffeld geht, geht er nicht mit einem Schwert als Schwertkämpfer, sondern er geht mit einer Schleuder als Schütze. Und jeder weiß, dass Schütze eigentlich stärker sind als Schwertkämpfer. Bisher Schwertkämpfer, der Goliath mit seinem schweren Schild und mit seinem Schwert auf den David langsam zugegangen ist, David schon längst seine 5 Steine rausgeholt und er kann sogar 5-mal versuchen. kann von rechts nach links rennen, weil er ist mobil, er hat keine schwere Rüstung an. David ist in diesem Kampf nicht der Außenseiter. Er ist der Schütze, der gegen den Schwertkämpfer kämpft. Seht, ich glaube, das ist sehr interessant. Ich glaube, David schaut zurück und er überlegt sich, was in meinem Leben habe ich erfahren? Was sind die Dinge, die in meinem Leben passiert sind, die ich nutzen kann in diesem Kampf? Und er sagt, was ich gelernt habe, ist Steinschleuderschlingen. Steinschleuder. Und er sagt, wird sich diese Steinschleuder, meine Gabe in dieser speziellen Situation lohnen und auszahlen? Und ich glaube, die Antwort ist klar, weil der hat ein Schwert, der ist ein Schwertkämpfer und ich bin ein Schütze. Das heißt, es ist kein Zufall, dass David mit seinen Gaben und mit seinen Talenten, mit seiner Vergangenheit in diesen Kampf geht. Sondern es ist sehr, sehr kalkuliert. Er war zur richtigen Zeit in der richtigen Situation und er benutzte das, was er im Trainingslager des Lebens gelernt hat und er bringt dadurch den Riesen zu Fall. Gott besiegt Riesen durch Dinge, die du im Trainingslager deines Lebens gelernt hast. Gott besiegt Riesen durch Dinge, die du im Trainingslager deines Lebens gelernt hast. Als Christen fragen wir uns oft, was ist meine Gabe? Was ist, was ich kann? Was ist das, was Gott mir gegeben hat? Und wir denken oftmals an was phänomenal Geistiges. Und ich glaube, das ist also auch nicht falsch. Es kann passieren, dass Gott uns ein phänomenal geistiges Gift, eine Gabe gibt. Dass du am einen Tag nicht vor Leute stehen kannst und am nächsten Tag auf einmal vor Leute stehen kannst und predigen kannst. Ich glaube, Gott tut das. Aber ich glaube, Gott gibt uns auch ganz einfach konkrete Situationen und Erfahrungen in unserem Leben, Trainingslager, die er benutzen wird und die zu deiner Gabe werden. Gott besiegt Riesen durch Dinge, die du im Trainingslager deines Lebens gelernt hast. Ich mag dich ermutigen. Frag dich mal nicht, was ist diese besondere Gabe, die Gott mir gegeben hat, sondern frag dich mal, was ist das Trainingslager, durch das Gott erlaubt hat, dass ich gehen musste? Was ist das Trainingslager, das Gott erlaubt hat, durch das ich gehen musste? Als ich zuerst nach Benji gekommen bin, mussten wir eine Live-Map machen, hieß das Teil. Das mussten wir dann dem Staff, also den Mitarbeitern vorstellen und ich musste es meine Vorgesetzten vorstellen. Und diese Live-Map hat so funktioniert, ich habe so ein großes DIN A1 Papierblatt gekriegt und sie haben gesagt, schreib da mal einfach dein Leben praktisch als Karte drauf und trag uns das dann eine halbe Stunde lang vor. Und es war total spannend, ich und mein Kollege, wir haben das dann gemacht und unsere Karten sahen total anders aus, aber es war einfach mal spannend zu sehen, was sind so wichtige, formende Erfahrungen, die ich in meinem Leben erlebt habe. Und ich habe festgestellt, ich kann das in verschiedene Stationen einteilen, wo ich verschiedene Dinge gelernt habe. Und mein Kollege, der Anthony, hatte andere Stationen und andere Dinge, die er gelernt hat. Aber ich glaube, wir machen so eine Mindmap in unserem Leben viel zu selten. Dass wir uns hinsetzen und mal überlegen, was habe ich erlebt? Wo hat Jesus gewirkt? Durch was von Leid bin ich vielleicht gegangen? Und was hat Jesus da in mir für Gaben, für Talente entwickelt? Wenn du in einem Hauskreis bist, mag ich dich herausfordern. Überlegt euch das mal, als Hauskreis, Gesprächsgruppen zusammenzugehen und euch zu überlegen, dass jeder mal für sein Leben eine kleine Mindmap macht. Eine Live-Map und dass jeder mal aufschreibt, hey, hier sind verschiedene Erfahrungen und ich glaube, das hat Gott in mir gelernt und das will Gott dadurch nutzen. Vielleicht könnt ihr das so machen, wir haben das damals in unserer Live-Group auch gemacht, dass jeder eine Woche lang Zeit hatte. Also man hat sich einmal getroffen, jede Woche und dann in jeder Woche hat jemand anderes seine Live-Map vorgetragen. Man hat sich zusammengesetzt und man hat gesagt, hey, weißt du was, da ist was ganz Schlimmes passiert in deinem Leben und ich kann sehen, was das für Auswirkungen in dir hat und ich kann sehen, die Wunden, die es vielleicht ausgelöst hat. Aber weißt du was? Ich glaube, auch darin sehe ich eine Chance, dass Gott benutzen will, dass Gott benutzen kann. Setz dich mal zusammen mit deinen Freunden oder mach es alleine. Hol dir mal ein paar Blatt Papier und mach dir so eine Live-Map und schau dir an, was ist es, das Gott mir in verschiedenen Zeiten des Lebens beibringen wollte. Weil Gott besiegt Riesen durch Dinge, die du im Trainingslager des Lebens gelernt hast. Also müssen wir uns fragen, was sind die Dinge, die er uns beigebracht hat im Trainingslager? Vielleicht steckst du gerade in einem Trainingslager. Und ich weiß, ein Trainingslager fühlt sich unglaublich schwer an. Vielleicht gehst du durch eine Zeit des Leides, durch eine Zeit des Verlustes, durch eine Zeit der Unsicherheit. Und es ist einfach schwierig. Du kannst das Licht am Ende des Tunnels noch nicht sehen. Du siehst noch nicht den Goliath. Aber ich mag dich ermutigen, dass vielleicht, wie David damals noch nicht das Ende des Tunnels gesehen hat, so bereitet Gott vielleicht auch dich in dieser Zeit der Schwierigkeit vor für deine nächste Aufgabe, für das, was er durch dich tun will. Es gibt Menschen, die sind in schwere Familienverhältnisse aufgewachsen. Und sie hatten 10.000 Stunden, in denen sie gelernt haben, zu vermitteln, zu schlichten und zu ertragen. Es gibt Menschen, die in Armut gelebt haben und die 10.000 Stunden damit verbracht haben, sich zu überlegen, wie kann ich in meinem nächsten Tag leben und wie kann es weitergehen und wie kann ich kreative Wege finden, um zu leben. Es gibt Menschen, die unter Krankheit oder anderen Schwierigkeiten leiden. So viele Menschen leiden unter Dyslexie, also nicht richtig lesen zu können, dass die Worte und die Buchstaben tanzen. Dyslexie heißt es so, ja? Ja, okay, ich hoffe, das heißt so. Dyslexie gibt es, glaube ich, auch, gell? Ja, ja. Das Spannende ist, diese Schwierigkeit mit dem Lesen ist eine wirkliche Schwierigkeit. Und viele der Kinder, die eine Schwierigkeit mit Lesen haben, die tun sich ganz auch schwer in der ersten Klasse und in der zweiten Klasse und in der dritten und in der vierten. Und es wird Menschen geben, die sie auslachen und sie werden alle möglichen Schwierigkeiten haben. Aber wisst ihr, was auch bewiesen ist? Dass so viele Menschen, die in hohen Leitungspositionen sind, viele Präsidenten der USA tatsächlich hatten Dyslexie. Schwierigkeiten, Trainingslager. Menschen konnten nicht einfach lernen. Sie sind nicht einfach in ihrer Klasse einer von vielen gewesen, sondern sie sind herausgestanden als der nicht lesen kann. Und sie mussten Wege finden, zu lernen, sich auszudrücken. Das Trainingslager des Lebens. Und dadurch besiegen sie heute Riesen. Ich habe letzte Woche die Geschichte von einem Mann namens Emil gelesen, die mich tief bewegt hat. Emil hat nie Empathie gelernt. Er hat es nie gelernt, sich in die Schuhe von anderen Menschen reinversetzen zu können und zu verstehen können, wie sie sich fühlen. Dieser Emil hat Empathie nie gelernt. Warum nicht? Weil er eine unglaublich schwere Kindheit hatte. Emil ist in den 1920er Jahren in Chicago aufgewachsen, in einer armen Familie, die von Ungarn nach Chicago gezogen ist. Sie haben ein kleines Restaurant gestartet in Chicago, aber als der Wirtschaftscrash 1929 kam, sind sie pleite gegangen, hatten nichts mehr. Emil hat das Restaurant verloren, den Besitz seiner Familie und er hat auch seinen Vater verloren, der Suizid begangen hat, weil er keinen Ausweg mehr sah. Seine Mutter musste dann arbeiten gehen, um für die Familie Milch kaufen zu können und essen. Und die Mutter ist arbeiten gegangen, sie hat Hüte zusammengenäht, 18 Stunden jeden Tag, 7 Tage die Woche. Emil hat seine Mutter praktisch nicht gekannt. Dafür hatten sie eine Magd und diese Magd hat Emil aufgezogen. Diese Magd wurde die Mutter, die Ziehmutter von Emil, weil er seine eigene Mutter nicht kannte. Den Vater verloren, er hat Besitz verloren. Er kannte seine Mutter nicht. Als die Mutter dann wieder heiratete, als er 9 Jahre alt war, hat der Vater, dieser Stiefvater vom Emil, entschieden, diese Ziehmutter, diese Magd rauszuschmeißen und zu feuern. Emil hat also seine Ziehmutter verloren, die Person, die ihm am nächsten war. Von seiner Mutter, von seiner wirklichen Mutter hat er nie Liebe erfahren. Er hat nie eine Umarmung bekommen, er hat nie einen Kuss auf die Wange bekommen. Emil hat keine Empathie gelernt. hatte nie eine wirklich tiefe Beziehung. Und wenn er mal eine Beziehung aufgebaut hat, ist sie durch Tod oder durch Verlassenwerden immer wieder getrennt worden. Als Emil eines Tages krank wurde, eine schwere Angina hatte, ist ein Doktor zu sein ins Haus gekommen, zu sich. Und Emil erinnert sich an diesen Moment, als er am Bett lag und todkrank war und dieser Doktor reingekommen ist und er hat ihn gesehen, diesen großen Mann mit weißem Mantel. Und Emil hat gedacht, so einer, so ein Lebensretter, so ein Held will ich auch werden. Und das war für ihn ein Moment, wo er sich entschieden hat, Arzt zu werden. Und er wollte nicht irgendein Arzt werden, sondern er wusste, er will Arzt werden, der die Welt verändert. Aber Emil hat nie Empathie gelernt. Er ist dann ins College gegangen und wurde Doktor, wie er sich es erträumt hat. Aber Emil konnte keinen Job halten, länger wie 1 oder 2 Jahre, weil er kannte die Empathie nicht. Doktoren erzählen, wie er durch den Flur gelaufen ist und andere einfach beschimpfen hat. Und wenn ein Doktor einen Fehler gemacht hatte oder er eine Meinungsverschiedenheit hatte, dann ist er reingerannt, hat den Doktor angeschrien, du tötest Menschen. Und hat den Job verloren. Ein anderer Doktor erzählt, wie er den Emil zu sich eingeladen hat und das Erste, was der Emil gemacht hat, ist seine Frau beleidigt. Der Emil konnte keinen Job halten, weil er hat Empathie damals nie gelernt, weil er eine schwere Kindheit hatte. Ich finde es so spannend, dass dieser Emil damals gesagt hat, er will nicht nur irgendein Doktor werden, sondern er will ein Doktor werden, der die Welt verändert, der die Welt besser macht für andere Menschen. Er wollte Riesen besiegen, aber es scheint so, als ob die Vergangenheit im Weg steht. Als ob Emil keine Riesen besiegen kann, weil er nie Empathie gelernt hat. Als Emil mal wieder gefeuert wurde, hat er sich einen neuen Job gesucht, denn er hat einen Job bekommen auf der Station für Kinder, die unter Leukämie litten. Er war im 2. Stockwerk auf dieser Station mit all den Kindern. 90% der Kinder starben, die auf dieser Station lagen. Er beschreibt diese Krankheit Leukämie als absolut schrecklich. Kinder, die unter Leukämie, also Blutkrebs ist es ja, leiden, da kann sich das Blut nicht richtig verbinden. Das heißt, es dringt oftmals aus dem Körper aus, in verschiedenen Stellen, im Stuhl und im Urin. Es gibt innerliche Blutungen und selbst durch die Haut bluten diese Kinder, die unter Leukämie leiden, durch. Das heißt, wenn du in die Räume gegangen bist, wo diese Kinder lagen, da war alles vom Boden bis zur Decke voll mit Blut. Schrecklich. Und Emil erzählt später, wie kein Doktor es lang darin ausgehalten hat. Manche haben nach 6 Wochen gekündigt, manche nach 6 Monaten, manche nach 1 Jahr. Aber Emil hatte keine Empathie. Er hat sich nicht schlecht gefühlt für die Kinder. Er wollte das Böse und das Übel besiegen, ja. Aber wenn die Mutter geheult hat am Bett ihres Kindes, hat ihm das nichts ausgemacht. Weil er hat es nicht gelernt. Und er konnte in dieser Situation für den Rest seines Lebens in diesem Feld bleiben. Warum? Weil er hat Empathie nie gelernt. Als er das Problem angehen wollte, hat er festgestellt, das größte Problem ist, dass die Kinder nicht lang genug am Leben bleiben, dass man sie behandeln kann. Nach 6 Wochen waren fast alle tot. Und er hat sich überlegt, dass er doch das Blut reinigen könnte. Und er ist losgegangen und er hat versucht, Blutspender zu suchen. Und er ist zu Blutbanken gegangen und hat gefragt, ob er nicht Blut haben kann. Und alle haben ihn nur ausgelacht und gesagt, du bist verrückt. Er wollte viele Liter von Blut in diese Kinder reinpumpen und ihr eigenes Blut dann auf der anderen Seite wieder rauslassen. Es hingen Säcke von Blut am Ende über diesen Kindern, die größer waren als die Kinder selbst.